Christine, hattest du schon mal so eine richtig heftige Schlafmangelphase?
In meiner Anfangszeit hier an der Uni Basel habe ich durchschnittlich 3 Nächte pro Woche im Schlaflabor geschlafen und meine Studie betreut und zusätzlich auch am Tag noch voll gearbeitet. Und das war schon echt extrem heftig. Also da habe ich teilweise wirklich wenig geschlafen und die Phase ging so ein Jahr. Dann kam Corona. Insgesamt war das schon echt eine heftige Lebensphase, ja.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über das, was Schlafmangel mit uns macht. Und zwar nicht, wenn wir mal eben 1 oder 2 Nächte vielleicht zu wenig schlafen, sondern über eine längere Zeit nicht auf den Schlaf kommen, den wir bräuchten.
Ja, wir sprechen heute darüber, was mit uns passiert, wenn das eben mit dem zu wenig Schlafen über mehrere Wochen geht. Aber auch darüber, welche Risiken es insbesondere für unsere Gesundheit haben kann, wenn man über viele Jahre nicht genügend schläft. Und wir fragen uns, was man machen kann, wenn man sagt, es muss sich was ändern, ich will in Zukunft mehr schlafen.
Und in unserem Mythencheck geht es heute darum, ob Schlafmangel uns wirklich umbringen kann. Das haben vielleicht viele schon mal gehört. Christine, lass uns hier direkt am Anfang mal drüber sprechen, von was für einem Schlafdefizit wir überhaupt reden. Denn auch eine Nacht, in der wir zu wenig schlafen, hat ja schon Konsequenzen für uns.
Genau. Haben wir ja auch schon mal eine ganze Folge dazu gemacht, was so kurzfristiger Schlafentzug passt in dem Fall. Wir haben eine Nacht gar nicht geschlafen, was das mit uns machen kann.
Genau, Schlafmangel, was macht eine Nacht ohne Schlaf mit uns, ist der Titel, falls ihr die Folge in unserem Feed suchen wollt.
Ja, genau, war auch eine lustige Folge. 1, 2, 3 Nächte, in denen wir zu wenig schlafen oder vielleicht eben auch einmal eine Nacht, in der wir gar nicht schlafen, das erleben viele von uns auch mal in durchschnittlichen Arbeitswochen. Das macht wenig überraschend erstmal einfach müde, wir fühlen uns ausgelaugt und oft holen wir dann am nächsten Wochenende diesen Schlaf auch nach. Aber es lässt eben auch unsere Konzentration und unsere Aufmerksamkeit leiden. Also Fehler werden wahrscheinlicher und auch unsere Stimmung, die leidet oftmals.
Die Folgen, die halten sich aber meistens in Grenzen. Also wir können so ein kurzes Defizit wieder reinholen. Und wenn wir davor und danach auch gut und ausreichend schlafen, dann macht die Partynacht oder eben die Nacht, in der wir durcharbeiten oder in der wir vielleicht ja mal Sternschnuppen gucken wollen, auch nichts. Aber ab wann wird es denn kritisch?
Du hast gerade schon anklingen lassen und ich würde da gerne gerade noch mal drauf eingehen, dass nicht jede Nacht irgendwie spitze ist und wir nicht jede Nacht auf ausreichend Schlaf kommen, das gehört zum Leben auch einfach dazu. Manchmal ist Sternschnuppen gucken oder die WG-Party oder auch eine Uni-Abgabe oder Arbeit halt einfach wichtiger als der Schlaf und das ist irgendwie auch völlig okay so. Ehrlich gesagt, die Wochen, in denen wir neue Folgen für Überschlafen aufzeichnen, bedeutet für mich manchmal auch so 1 bis 2 Nächte, die eher kurz sind, weil ich halt in der Regel erst nach meiner alltäglichen Arbeit überhaupt zum Vorbereiten komme. Der Punkt aber, wo es kritisch wird, wo vielleicht auch Folgen möglich sind, die wir dann nicht so einfach wieder ausgleichen können, der ist eigentlich kaum zu bestimmen. Deshalb sage ich immer gern, im Idealfall achtet man drauf, meistens ausreichend zu schlafen. So 7 bis 9 Stunden pro Nacht, das wird für gesunde, erwachsene Menschen empfohlen. Aber wenn man jetzt nicht ausreichend schläft, weil man zum Beispiel einfach nicht gut schlafen kann, das möchte ich auch dazu sagen, dann ist es eben auch eine Situation, mit der muss man nicht einfach leben, sondern es gibt Möglichkeiten, da etwas auch zu tun. Es sind auch nicht nur Medikamente. Also man kann dagegen was tun und sollte das einfach mit seinem Arzt oder der Ärztin des Vertrauens besprechen.
Man findet auch viele Infos dazu schon in unserem Channel hier. Ihr könnt zum Beispiel mal nach dem Stichwort Insomnie suchen. Genau. Was wissen wir denn darüber, welche Menschen betroffen sind von so einem längerfristigen Schlafmangel? Also gibt es da irgendwelche Erhebungen zu? Weil ich meine, es gibt ja so Gruppen, die hätte man vielleicht direkt im Kopf. Ich dachte so an junge Eltern oder vielleicht bestimmte Berufsgruppen, Pflegepersonal zum Beispiel oder ganz generell Menschen, die eben in Schichten arbeiten. Vielleicht auch Wohnungslose, die jetzt einfach nicht direkt ein Dach über dem Kopf haben, wo sie hin können. Weiß man da mehr?
Ja, da gibt es eine ganz große Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2021, also ist auch sehr aktuell dazu. In dieser Studie wurden Daten von über 1 Million Menschen aus vielen verschiedenen Studien aus den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und den USA zusammengezogen, in denen Teilnehmende eben zu ihrem Schlaf befragt wurden. Also wichtig, das sind jetzt keine objektiven Messdaten, sondern das ist wirklich das, was die Menschen gesagt haben. Mhm. Und da hat sich gezeigt, dass jede 4. erwachsene Person berichtet, weniger als 7 Stunden zu schlafen. Also weniger als diese 7 bis 9 Stunden, die man eben für gesunde, erwachsene Menschen empfiehlt. Und es hat sich da auch gezeigt, dass Menschen zum Beispiel in der Migrationsgeschichte eher kürzer schlafen und auch ein geringerer Ausbildungsstand, auch der war ein Risikofaktor für Schlafprobleme.
Ah, okay. Weiß man da mehr, woran das liegt? Also das könnte ja vielleicht der Wohnort sein, also eine Wohnung an der Straße, ne? Also wer tendenziell mehr Geld hat, hat vielleicht irgendwie ein freistehendes Einfamilienhaus im Grünen so ungefähr. Mhm. Oder ich spekuliere jetzt nur rum, weiß man da mehr?
Ja, also das zeigt sich nicht nur in dieser Studie, sondern das ist generell was, was man auch aus anderen Studien weiß. Also gerade bei Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch Menschen, die zu einer Minderheit in der Bevölkerung zählen, findet man das häufig, dass die eben weniger schlafen oder weniger Schlaf berichten. Und das könnte einfach Ausdruck auch des Stresses sein, den die aufgrund eben der Zugehörigkeit zu einer Minderheit erleben. Gerade wenn man jetzt auch an geflüchtete Menschen denkt, dann haben die natürlich auch häufig traumatische Fluchterfahrungen, die auch sich negativ auswirken können auf den Schlaf. Und auch wenn man jetzt auf Bevölkerungsgruppen schaut, die einfach sozioökonomisch ein bisschen schlechter gestellt sind, die leben eben, wie du gesagt hast, vielleicht eher in Stadtteilen, die lauter sind, die vielleicht auch im Sommer heißer sind. Das sind vielleicht auch mehr Menschen auf kleinerer Fläche, die da zusammenkommen oder sogar Menschen, die sich denen eben auch das Schlafzimmer teilen. Das sorgt für mehr Unruhe. Das sind alles Faktoren, die dann dazu führen können, dass eben diese Bevölkerungsgruppen weniger schlafen als denjenigen, denen es zum Beispiel wirtschaftlich besser geht oder die eben so zur Mehrheit in der Bevölkerung auch gehören.
Können wir sagen, ob mehr Frauen oder Männer betroffen sind von so einem, ich sag jetzt mal, chronischen Schlafmangel?
In der Studie da gab es jetzt keine nennenswerten Unterschiede. In den mittleren Lebensjahren, so zwischen 41 und 65 Jahren waren das da, da haben Frauen und Männer angegeben, rund 7 Stunden Schlaf pro Nacht zu bekommen, was ich ehrlich gesagt schon relativ wenig finde.
Ja.
Aber was man sagen muss, ist, Frauen sind natürlich deutlich häufiger von Ein- und oder Durchschlafproblemen, also der Insomnie, betroffen und erleben deshalb häufiger schlechten Schlaf als Männer.
Weiß man was darüber, in welchem Alter vor allem auch die betroffenen Personen sind? Jetzt hast du nur eben gesagt, was die Leute in den mittleren Lebensjahren gesagt haben. Aber kann man sagen, ich weiß nicht, ältere Menschen leiden eher an Schlafmangel oder eher jüngere?
Ja, also ältere Menschen sind tendenziell häufiger von Schlafproblemen betroffen. Das findet man auch in anderen Studien. Aber was ich hier doch sehr eindrücklich fand, war, dass bei den 14- bis 17-Jährigen, also bei den Jugendlichen, da hat mehr als die Hälfte in dieser Studie gesagt, sie schliefen weniger als die für sie empfohlenen 8 bis 10 Stunden. Also Jugendliche brauchen einfach noch mehr Schlaf als Erwachsene. Da empfiehlt man ja 7 bis 9 Stunden. Bei den Jugendlichen sind es eben 8 bis 10. Und mehr als die Hälfte hat gesagt, darauf komme ich in der Nacht gar nicht. Also Jugendliche, die sind nach diesen Zahlen eine Gruppe, die sehr stark von Schlafmangel betroffen ist.
Wo wir wieder bei dem Thema sind, dass jüngere Menschen eher Eulen sind und die Schule eigentlich viel zu früh anfängt, damit die überhaupt auf genügend Schlaf kommen können.
Genau, weil die einfach abends gar nicht so früh schlafen gehen können, um dann auf ihre 8, 9 oder 10 Stunden zu kommen.
Dann lass uns mal drüber reden, was mehrere Nächte bis wenige Wochen mit zu wenig Schlaf mit uns machen. Also wir reden mal über die Symptome quasi, wie wir drauf sind, was wir so fühlen. Ich glaube, wer so eine Phase schon mal hatte, weiß, wenig Schlaf kann wirklich sehr, sehr anstrengend sein. Wie zeigt sich das denn?
Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, was so 1, 2, 3 Nächte mit uns machen. Also ein kurzfristiger Schlafmangel, der macht müde, es zeigen sich kognitive Einbußen, Konzentration und Aufmerksamkeit, die leiden und Fehler, die werden einfach wahrscheinlicher. Wenn so eine Phase, wo man eben nicht genügend schläft, dann länger anhält, dann verstärken sich diese Effekte weiter. Also wir sind vielleicht dann nicht nur müde, sondern wir nicken in der Schule oder in der Uni-Vorlesung oder im Bus, in der Bahn, dann einfach mal ein. Nach ein paar Tagen muss man aber auch sagen, da wird dann so ein Plateau erreicht, was die Müdigkeit anbelangt. Da geht es dann zumindest nicht mehr so ganz so schnell weiter bergab. Wir merken dann aber vielleicht auch, dass wir leichter krank werden oder dass wir länger brauchen, um uns von der Erkältung zu erholen. Und auch die Stimmung, die ist eventuell gedrückter. Wir haben vielleicht auch weniger Geduld mit anderen, sind reizbarer.
Lass uns die verschiedenen Punkte, die du gerade aufgezählt hast, mal nach und nach durchgehen. Mhm. Fangen wir mit den Konzentrationsschwierigkeiten an. Wie äußern die sich konkret?
In der Studie, die ich dazu gefunden habe, da durften die Teilnehmenden über 14 Tage, also es ist auch nicht super lang, aber 14 Tage, nur 6 bzw. 4 Stunden pro Nacht schlafen. Die Glücklichen, die in der Kontrollgruppe waren, die durften aber 8 Stunden pro Nacht schlafen.
2 Wochen nur 4 Stunden in der Nacht? Ja. Boah, das ist ja furchtbar.
Ja, das ist jetzt natürlich auch, wenn man so denkt, nicht wirklich langfristig, aber länger kann man das in so einem Schlaflaborexperiment auch meistens gar nicht machen, weil es dann einfach auch ethisch bedenklich wäre oder wenn man die dann irgendwie doch rausschicken muss oder so, dann ist es einfach nur gefährlich. Also 14 Tage ist sicher fast schon so ein Maximum, was man so in der Studie untersuchen kann. Genau, und bei denjenigen, die aber nur 4 bzw. 6 Stunden schlafen durften, da ging es wirklich Tag für Tag mit der Konzentration schlechter. Die haben dann mehr so kurze Aussetzer gehabt, wo man einfach mal irgendwie kurz so eine Veränderung in der Umwelt zum Beispiel einfach nicht mitbekommt. Und außerdem mussten die Teilnehmenden auch immer wieder so einen Test machen. Das klingt mega fies und anstrengend. Da mussten sie möglichst schnell Ziffern zu Symbolen zuordnen. Also kann man sich vorstellen wie so ein Geheimcode, wo sie eben Ziffern in Symbole übersetzen müssen. Und auch da wurden sie Tag für Tag schlechter. Und auch in Kopfrechenaufgaben, da ging es zunehmend mit der Leistung bergab.
Boah, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Du hast eben schon gesagt, die sollen dann nicht in die Welt draußen entlassen werden in diesen 2 Wochen. Mit was für Konsequenzen müsste man denn rechnen, wenn die draußen unterwegs sind?
Ja, also die Aussetzer, die können zum Beispiel dazu führen, dass man auch mal vielleicht eine rote Ampel übersieht oder vor einem bremsenden Auto oder ein Fahrrad oder so. Dass man bei der Arbeit eine wichtige Warnmeldung von irgendeinem System nicht mitbekommt. Also das sind sicher ganz viele Szenarien denkbar, wo einfach das ein Sicherheitsrisiko ist. Mhm. Und es steigt natürlich dadurch auch das Risiko von Unfällen. Und vielleicht sollte man sich da einfach auch nochmal vor Augen halten, dass zum Beispiel 4 Nächte hintereinander mit nur 5 Stunden Schlaf ähnlich beeinträchtigend sein können wie 0,4 bis 0,6 Promille Alkohol im Blut. Mhm. Also da würde man jetzt auch nicht irgendwelche risikoreichen Arbeiten verrichten.
Ja. Thema Reizbarkeit, das war auch ein Punkt, den du oben angesprochen hast. Das kennen wahrscheinlich auch schon viele von einer schlechten Nacht schon. Wird die denn bei so einem längerfristigen Schlafmangel dann der Dauerzustand?
Eine vor kurzem veröffentlichte Studie, die hat sich da mal angeschaut, wie sich so verschiedene Dimensionen von Stimmung, also jetzt nicht nur Reizbarkeit, sondern auch andere, über 5 bis 6 Tage mit deutlich zu wenig Schlaf, also so eine Größenordnung waren so 4 Stunden pro Nacht, wie sich da eben diese Dimensionen der Stimmung entwickeln. Und was sie gefunden haben, war, mit jedem Tag haben sich die Teilnehmenden weniger aktiv gefühlt. Sie haben gesagt, ich fühle mich irgendwie so verwirrter, ich bin verärgerter, das ist vielleicht am ehesten so die Reizbarkeit, auch feindseliger, angespannter und ängstlicher. Allerdings sagt die Studie auch, dass es große Unterschiede zwischen den Teilnehmenden gab, wie eben die Stimmung auf den Schlafmangel reagiert hat.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich werde ja wahnsinnig, wenn ich zu wenig schlafe. Und ich kenne aber ganz viele Menschen, die das überhaupt nicht stresst. Also die wirklich ohne Probleme, auch ich glaube, du gehörst auch dazu, auch mal wirklich eine Nacht ertragen, wo sie vielleicht mal 4 Stunden geschlafen haben. Wie weit kann das denn gehen in Sachen Stimmung? Stichwort Depression.
Ja, spannenderweise war die Depression oder Depressivität in dieser Studie die einzige Dimension der Stimmung, wo es keine Verschlechterung gab. Allerdings muss man jetzt auch sagen, also das heißt jetzt nicht, dass das nicht passieren kann, denn es waren ja nur 5 bis 6 Tage und man muss auch sagen, es war eine Studie im Schlaflabor, wo ja die Teilnehmenden auch in einer ganz künstlichen Umgebung waren. In der Realität ist es aber ja so, dass wir, wenn wir wenig schlafen, das zum Beispiel mal tun, weil wir belastet sind mit viel Arbeit oder irgendwie sonst Stress haben, Streit haben, irgendetwas anderes, was uns belastet. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass dann irgendwie Druck und Sorgen in Kombination mit dem Schlafmangel, dass sich das dann auch stärker auf die Stimmung auswirkt als in so einer Laborstudie, wo das ja Studienziel ist, mich irgendwie müde zu machen und wo ich ja auch nichts zu verlieren habe. Im Gegenteil, wenn ich durchhalte, dann bekomme ich dafür auch noch Geld.
Ja, und gleichzeitig Ich glaube, was ja auch immer stresst, ist, wenn man eh schon so eine schwierige Situation hat und man schläft deswegen wenig und man weiß aber, ich muss trotzdem was leisten. Ne? Also ja, manchmal muss man sich irgendwie aus dieser Situation ja selber rausarbeiten und ist in so einem völlig neben sich stehenden Zustand. Das ist ja auch noch wirklich ein Problem.
Ja. Also ich glaube, die Studie ist sicher total spannend, aber man darf das jetzt nicht übergeneralisieren und sagen, hey, das kann da nicht passieren oder so.
Ja. Nochmal für alle, die überschlafen, jetzt nicht jede Woche suchten. Was macht der Schlaf denn Magisches, was uns dann fehlt?
Ja, der Schlaf, der ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor und der ist für ein normales und gesundes Funktionieren unseres Körpers, unseres Gehirns einfach unentbehrlich. Schlafen und Wachsein, das brauchen wir beides in ausreichendem Umfang und in ausreichender Qualität, damit eben das jeweils andere gut funktioniert. Ich finde es auch mal spannend, so ein Gedankenexperiment zu machen, wenn man jetzt nicht ausreichend wach wäre, dann könnte man ja auch nicht schlafen. Und genauso ist es eben auch mit dem Wachsein. Wenn man nicht ausreichend schläft, dann, das erleben die meisten Menschen häufiger als andersrum, aber dann funktioniert es halt mit dem Wachsein einfach auch nicht mehr so gut. Und ich nenne da jetzt vielleicht einfach mal ein paar Beispiele. Also der Schlaf hat zum Beispiel eine ausgleichende Wirkung auf unser Immunsystem. Entzündungsprozesse, die am Tag angestoßen werden, die werden während des Schlafes gelöscht. Das Immunsystem lernt auch, Erreger wiederzuerkennen. Zum Beispiel nach einer Impfung wurde das gut untersucht in Studien. Und kann die deshalb dann noch beim nächsten Mal schneller erkennen. Und mit ausreichend Schlaf ist auch die Körperabwehr bestmöglich auf die nächste Infektwelle zum Beispiel vorbereitet. Auch werden Stoffwechselprodukte, die am Tag sich einfach im Gehirn ansammeln durch die Aktivität von Nervenzellen, die werden in der Nacht aus dem Gehirn ausgeschwemmt. Und es hat auch eine ausgleichende Wirkung auf unseren Stoffwechsel. Außerdem werden auch am Tag gebildete Gedächtnisspuren gefestigt. Also Schlaf hilft uns dabei zu lernen. Und die Nacht, die bereitet uns einfach auf den Tag vor. Und der Tag dann auf die nächste Nacht.
Kein Wunder, dass wir Schlaf so sehr lieben, oder Christine? Mhm, ja. Was für ein Wundermittel unseres Körpers.
Ja.
Warum kann der Körper dann nicht einfach mal sagen, okay, ich habe gerade wenig Schlaf, es ist eine anstrengende, weiß ich nicht, Prüfungsphase. Dann stelle ich mal auf Schnellprogramm um und ich mache einfach diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Waschgang, effektiver und schneller. Kurzwaschprogramm.
Naja, kurzfristig geht das vielleicht sogar. Also jetzt nicht, dass man da irgendwas umprogrammiert, aber kurzfristig kommen wir ja schon auch mal mit weniger Schlaf aus und wir können ja dann auch durchaus Schlaf nachholen. Da macht es der Körper ja auch, indem er effektiver schläft, also indem der Schlaf zum Beispiel etwas tiefer ausfällt und wir dann eben auch länger schlafen. Aber langfristig kommen wir halt von unserem biologischen Grundbedürfnis nach Schlaf und nach ausreichend Schlaf und dieses ausreichend Schlaf, das ist natürlich auch sehr individuell, davon kommen wir einfach nicht weg. Also wir können eben nicht einfach trainieren, weniger zu schlafen. Und es gab sogar mal in der Schlafforschung so eine Idee, das hat mir neulich mal jemand erzählt, das war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass es so eine Art Kernschlaf gäbe und den sogenannten, weiß nicht, wie das da hieß, ich sage einfach mal Bonusschlaf, also das ist jetzt meine Bezeichnung. Und diese Idee von Kernschlaf und in Anführungszeichen Bonusschlaf, die hat sich aber nicht durchgesetzt. Also dafür hat man einfach keine billige gefunden.
Das ist ja eine witzige Idee. Also quasi 5 Stunden Kernschlaf und alles andere ist Luxus, ja?
Ja, so ungefähr.
Stelle ich mir auch skurril vor. Aber wäre schön, wenn das so klappen würde. Ne? Dann könnte man immer den Kernschlaf gewährleisten und dann den anderen, der andere ist Luxus.
Ja, und ich meine, das ist ja auch, in der Forschung ist es halt einfach so, wenn jemand das Gefühl hat, er oder sie kann das mit wissenschaftlichen Befunden untermauern, dann kann man das erstmal so als Hypothese oder Theorie in die Welt stellen und dann muss man halt schauen, was die Forschungsergebnisse zeigen. Und da war es einfach so, das hat sich nachher in wissenschaftlichen Studien überhaupt nicht so zeigen lassen und dementsprechend ging dann diese Idee auch wieder unter.
An der Stelle kommen wir mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Schlafmangel kann uns umbringen. Christine, Mythos oder Wahrheit? Ich will hier mit dir über zwei verschiedene Punkte sprechen. Und zwar erstmal, kann uns Schlafmangel akut umbringen? Also können wir sterben, wenn wir vom Schlafen abgehalten werden? Zum Beispiel Stichwort Folter.
Ja, also nach allem, was wir wissen, im Extremfall kann uns das tatsächlich das Leben kosten. Also das ist kein Mythos. Vom Menschen weiß man das jetzt nicht so direkt, denn sowas passiert dann, du hast es gerade schon gesagt, vermutlich nur unter Folter. Aber ein Mensch, der gefoltert wurde, indem er zum Beispiel stündlich geweckt wurde, was letztlich ja auch zu Schlafentzug führt, war der russische Oppositionelle Alexei Nawalny, der mittlerweile verstorben ist, auch wenn das vermutlich nicht am Schlafentzug war. Aber es gibt auch Untersuchungen an Tieren, also in dem Fall Ratten, die gezeigt haben, dass diese Tiere, wenn man sie wirklich komplett vom Schlafen abhält, nach nicht allzu langer Zeit, also durchschnittlich waren das in diesen Studien nur 19 Tage, dass diese Tiere dann an einer Infektion versterben, die den gesamten Körper betrifft. Also den gesamten Körper, nicht nur einzelne Organe. Und das führt einfach, ja, zum Versterben dieser Tiere.
Wie ist das denn mit Leuten, die jetzt über vielleicht Wochen, vielleicht über Jahre insgesamt einfach zu wenig Schlaf bekommen? Also nicht so akut, weil es so ein Fall ist, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, eine Gefangenschaft mit Folter, sondern einer der Fälle, den wir eben hatten, ja, weil irgendwie Arbeitsstress herrscht, weil vielleicht andere Bedingungen nicht gegeben sind, um genügend zu schlafen. Kann das auch dazu führen, dass wir früher sterben?
Auch da sagt die Studienlage ja. Also Menschen, die über viele Jahre zu wenig schlafen, haben statistisch gesehen auch ein höheres Risiko, früher zu versterben. Was man jetzt aber nicht machen sollte, ist irgendwie zu Freund, Freundin, Mama, Papa gehen und sagen, du hast ein höheres Risiko, jetzt früher zu versterben, weil aus solchen Studien lässt sich eben nie auf den Einzelfall schließen.
Aber dann lass uns doch mal detaillierter drauf schauen, was passiert, wenn wir wirklich über Wochen oder über Jahre nicht ausreichend schlafen. Wir haben festgestellt, es kann sehr krank machen. Aber welche Krankheiten können Menschen konkret bekommen?
Wer langfristig zu wenig schläft, hat zum Beispiel ein höheres Risiko für Stoffwechselerkrankungen. Also dazu gehört zum Beispiel krankhaftes Übergewicht, also Adipositas nennt man das dann. Denn eine Ursache ist, Schlafmangel verändert das Gleichgewicht zwischen Hunger- und Sättigungshormonen. Also das kann sein, dass man dann eben mehr Energie zu sich nimmt, als man eigentlich benötigt, und dann nimmt man an Körpergewicht zu. Aber auch das Risiko für Diabetes Typ 2, also bei einer Erkrankung, bei der die Insulinempfindlichkeit des Körpers so abnimmt, dass das vom eigenen Körper produzierte Insulin nicht mehr ausreicht, damit der Zucker in die Zellen aufgenommen werden kann. Auch dafür steigt das Risiko, wenn man langfristig zu wenig schläft. Auch steigt das Risiko beispielsweise für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck. Und auch das Immunsystem funktioniert nicht mehr. Und das ist jetzt gar nicht so unbedingt so, dass man dann über viele Jahre zu wenig schlafen muss, sondern das kann man jetzt gerade in der Erkältungssaison bei sich vielleicht auch mal feststellen, wenn man irgendwie 3-4 Wochen einfach zu wenig schläft. Und es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass wenn man so in den mittleren Lebensjahren, also so zwischen 50 und 70 Jahren, zu wenig schläft, dass dann auch das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Alzheimer-Demenz, dass auch da das Risiko steigt. Wobei man da auch sagen muss, dass da häufig nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass der wenige Schlaf vielleicht auch schon so ein ganz, ganz, ganz frühes Symptom der Demenz ist. Oder anders gesagt, die Studien beweisen nicht, dass der Schlafmangel wirklich die Ursache für die Entwicklung der Demenz ist, aber es spricht viel dafür, dass zu wenig Schlaf das fördern könnte.
Wie hat man denn ganz allgemein, wenn du jetzt diese ganzen verschiedenen Punkte genannt hast, herausgefunden, dass der Schlafmangel da so ein entscheidender Faktor ist?
Ja, das sind meistens ganz, ganz große Bevölkerungsstudien. Also man befragt oder untersucht eine große Gruppe von Teilnehmenden zu einem Zeitpunkt und dann im Laufe der Jahre immer wieder, über viele Jahre häufig hinweg. Und schaut sich dann eben an, wie viel schlafen die zu jedem dieser Zeitpunkte und welche Erkrankungen entwickeln diese Personen im Laufe des Untersuchungszeitraums. Und so kann man dann eben herausfinden, ob wenig Schlaf in einer bestimmten Phase oder für eine bestimmte Dauer dann auch das Risiko für bestimmte Erkrankungen in einer anderen Lebensphase erhöht. Und ganz wichtig ist auch, in solchen Studien wird natürlich auch für bestimmte Faktoren, von denen man weiß, dass sie auch das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöhen, da wird dafür kontrolliert. Also da weiß man zum Beispiel, sind es Raucherinnen oder Raucher, wo man ja weiß, dass das zum Beispiel auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht.
Am Ende unserer Folgen, da schauen wir uns ja immer an, was wir tun können. Jetzt können wir hier aber schlecht sagen, Leute, schlaft doch einfach mehr. Also können wir natürlich schon, aber das hilft sich ja in vielen Fällen einfach nicht. Mhm. Vielleicht kannst du aber ja mal Empfehlungen geben. Also wie kann man da vielleicht den ersten Schritt gehen und überhaupt für sich mal rausfinden, dass man so wenig schläft, dass es vielleicht Folgen für einen haben könnte?
Ich würde mal einfach so die letzten Monate ein bisschen Revue passieren lassen und mich dann fragen, waren die Phasen, in denen ich das Gefühl hatte, ich schlafe in den meisten Nächten zu wenig und bin am Tag dann müde und erschöpft oder habe das Gefühl, ich brauche Koffein, um überhaupt über die Runden zu kommen, waren diese Phasen in der Mehrzahl oder war das vielleicht sogar dauerhaft so? Oder anderer Fall, gab es vielleicht ein ausgewogenes Verhältnis von kürzeren Phasen mit eher weniger Schlaf, weil zum Beispiel Prüfungen in der Ausbildung, in der Schule oder an der Uni waren, auf die dann aber auch wieder Phasen gefolgt sind, in denen ich mich gut ausgeruht gefühlt habe. Und im Idealfall sollte eben der letztere Fall das sein, was uns so auffällt. Wenn man sich aber in der ersten Beschreibung erkennt, also wo man sagt, okay, also eigentlich habe ich nie ausreichend geschlafen und habe mich fast immer erschöpft und müde gefühlt, dann kann man sich erstmal fragen, will ich das denn überhaupt ändern? Weil es ist ja auch okay, wenn man sagt, nee, möchte ich eigentlich nicht.
Und wenn man, kann aber Folgen haben, ne?
Ja, aber kann sich ja auch jeder für sich entscheiden. Ja. Und wenn man jetzt aber sagt, nein, ich möchte das gerne ändern, dann ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt, dass man sich fragt, warum man eigentlich so wenig schläft. Mhm. Und dann kann man Gegenmaßnahmen treffen.
Ja, ich finde auch immer an der Stelle, auch wenn wir Devices ja nicht immer gerne empfehlen, weil die teilweise auch nicht so sonderlich genau sind und einem vielleicht auch so den unabhängigen Blick auf den Schlaf auch so ein bisschen verbauen können, dass man sich mehr darauf verlässt als auf sein eigenes Gefühl. Aber an der Stelle können sie einem ja wirklich helfen. Also ich habe die Erfahrung gemacht in den Phasen, wo wir hier immer mal was getestet haben. Also wir haben ja so Schlaf-Apps getestet oder ich habe ja auch so eine Fitnessuhr oder ich hatte mal so einen Gurt getestet aus der Schlafforschung, den du mir besorgt hattest. Und ich habe da teilweise festgestellt, so ich hatte immer das Ziel, mal so eine schöne Nacht mit 8 Stunden irgendwie zu tracken und dir das dann hier in der Folge zu präsentieren. Und ich kam immer nur auf meine bescheuerten 6 und dachte mir so, wie bitte? Und ich habe das vorher gar nicht so gemerkt, dass ich doch irgendwie meinen Schlaf auch so ein bisschen hinten anstelle, wenn andere Sachen gerade wichtiger sind. Und ich finde, da kann das an der Stelle ja wirklich auch mal helfen, sich so ein bisschen technische Hilfe einzuholen und einfach auch mal zu sagen, was ist denn überhaupt so mein Status quo? Also wo stehe ich denn überhaupt? Dann kann man das Problem vielleicht ein bisschen genauer angehen.
Genau, ja.
Wenn man sagt, ich habe ein Problem und ich brauche da irgendwie Hilfe, wer ist dann der oder die erste Ansprechpartnerin?
Also ich glaube, das Erste, was ich da machen würde, das ist, sich mal so diese Schlafhygiene-Empfehlungen zu Gemüte zu führen. Also das kann man einfach mal googeln, Schlafhygiene. Gibt es auch Empfehlungen zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin. Und das kann man sich einfach mal durchlesen und sich fragen, was trifft denn auf mich zu und an welchen Punkten könnte ich meinem Schlaf noch was Gutes tun?
Gibt's auch von uns, Schlafhygiene,
stimmt,
Profi-Tipps.
Ja, genau, haben wir auch mal was dazu gemacht. Wenn man jetzt aber dann sagt, boah, ich bin da total überfordert, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, ich habe das Gefühl, ich müsste mein Leben irgendwie umstrukturieren und das klappt einfach nicht, dann kann man sich sicher auch mal an einen Psychologen oder eine Psychologin wenden oder auch an einen zertifizierten Schlafcoach. Und an Unis und Hochschulen, da gibt es manchmal auch entsprechende Anlaufstellen, die dann eben häufig auch von Psychologinnen und Psychologen zum Beispiel besetzt sind, wo man sich Hilfe holen kann, weil es wirklich so ist, dass man häufig mit diesen Dingen einfach nicht alleine ist. Wenn man jetzt aber das Gefühl hat, all diese Versuche, ich habe schon irgendwie total viel versucht und es bringt alles nichts. Oder aber die Ursache ist einfach dauerhaft schlechter oder auch nicht erholsamer Schlaf, den ich einfach nicht in den Griff bekomme, dann würde ich damit unbedingt auch zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen und das mal schildern. Und dann kann man eben auch weitere therapeutische Schritte einleiten.
Was könnte denn diejenigen von uns motivieren, den Schlaf auf Platz 1 zu setzen, die vielleicht auch gerade einfach so eine Phase haben, in der sie wenig schlafen, in der gerade vielleicht auch einfach alles andere irgendwie wichtig ist?
Also wenn man was daran ändern möchte, das ist, glaube ich, mal so die Grundvoraussetzung. Zum Beispiel, weil man was für die eigene Gesundheit tun möchte. Da ist das Erleben oder auch die eigene Erfahrung, glaube ich, so die stärkste Motivation. Also wenn man erlebt, dass man mit 8 Stunden Schlaf kreativer und leistungsfähiger ist oder sich einfach besser fühlt als mit 6 bis 7 Stunden, so geht es zumindest mir, dann reicht das vielleicht schon aus, um dem eigenen Schlaf auch einen höheren Stellenwert einzuräumen. Ich finde es aber auch echt total okay, wenn jemand sagt, hey, geht bei mir einfach gerade nicht anders, ist gerade aber auch okay oder mir sind einfach auch andere Dinge gerade wichtiger als der Schlaf. Das darf wirklich auch jeder Mensch für sich selbst entscheiden, mit dem Risiko, dass man vielleicht ja irgendwie leichter krank wird oder dass es vielleicht auch andere negative Auswirkungen gibt. Aber es ist nun mal so, viele Dinge, die wir im Leben tun, die haben negative Auswirkungen. Mhm. Und wir versuchen die auch nicht alles zu vermeiden. Also ich will da auch einfach so ein bisschen entspannt bleiben.
Ja, ich meine, ich glaube, das hat auch jeder schon mal so ein bisschen mitgemacht, ne? Also sei es jetzt irgendwie die Prüfungsphase oder was auch immer es ist, vielleicht ja auch eine schwierige persönliche Phase. Und man denkt dann vielleicht ja auch, ich muss jetzt noch das erledigen, ich muss jetzt noch das machen. Und also vielleicht denkt man es nicht nur, man muss es auch tun, damit man irgendwie ja andere Ziele erreicht oder irgendwie gut durchkommt. Ja, und dann kann das natürlich sein, dass man irgendwie mal nachts lernt, um noch das Gehirn voll zu pressen oder was auch immer es dann ist.
Genau, ja.
Christine, was nehmen wir daraus mit?
Schlaf ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Und wenn wir davon einfach langfristig, also über Monate, vielleicht sogar Jahre, vielleicht sogar viele Jahre zu wenig bekommen, dann gibt es durchaus gewisse Risiken für unsere Gesundheit. Schön, glaube ich, wäre es, wenn auch unsere Gesellschaft zum Beispiel mit flexibleren Arbeitszeiten oder auch, wir haben es vorher schon gesagt, bei Jugendlichen mit einem späteren Schulbeginn diesem Bedürfnis auch entgegenkommen würde und uns vielleicht auch so einen guten Rahmen bieten würde dafür, dass wir eben unserem Schlaf mehr Priorität einräumen und auch einräumen können.
Ich glaube, dafür müssen sehr viele Menschen erfahren, wie wichtig und wie toll Schlaf ist. Und ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge wieder ein bisschen dazu beitragen. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, und in diesem Sinne, wenn ihr das Gefühl habt, dass auch andere Menschen erfahren sollten, wie wichtig der Schlaf für unsere Gesundheit ist, dann teilt diese Folge sehr gerne.
Und wenn ihr noch Themenvorschläge für uns habt oder irgendetwas loswerden wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben über schlafen@deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Bis dahin, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.